Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga läuft wieder und da ist es nicht so, dass irgendwie das eine Spiel hier und das andere Spiel da läuft und man etliche Abos braucht, sondern eins reicht. Bei Magenta Sport bekommt ihr alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Es gibt an jedem Spieltag eine Konferenz. Es läuft außerdem noch einiges Hochqualitatives an Eishockey und Basketball. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das wird extrem teuer, nö, wird's nicht. Ab monatlich 9,95 im Jahresabo habt ihr die dritte Liga und noch vieles mehr sicher. Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Das dritte Springen der 73. Vierschanzentournee in Innsbruck liegt hinter uns. Und ja, was soll man sagen? Aus einem Mehrkampf ist jetzt wohl ein Dreikampf geworden in der Tournee-Gesamtwertung, wohl aber ein österreichischer. Wie es dazu kam und wem wir jetzt eigentlich die besten Chancen einräumen, das besprechen wir in der neuen Ausgabe der Flugshow. Wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, und heute in der Leitung unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, alles Gute und noch viele schöne Skisprungmomente.
Dem schließen wir uns natürlich an, auch wenn wir uns ja nach Garmisch-Partenkirchen und der Two-Nights-Tour gemeldet haben und jetzt sind wir schon wieder on air und müssen mal wieder über herausragende österreichische Leistungen sprechen, denn am Bergisel gab es einen Dreifachsieg. Stefan Kraft hat das Springen gewonnen vor Jan Hörl und Daniel Tschofenik. Es waren also, ja, man kann so salopp sagen, österreichische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung. Uli, das war schon mal wieder eine absolute Machtdemonstration, die die Österreicher da heute hingelegt haben.
Ja, das ist schon fast mehr als eine Machtdemonstration. Und wenn wir dann mal noch weiter die Ergebnisliste anschauen, wie viele dann noch unter den besten fast 15 sind. Ich meine, Manuel Pettner ist noch ganz knapp nach dem Raimund Philipp 16. geworden. Also das ist schon Wahnsinn. Also wenn die dann auch weiter mitnehmen nach der Tournee und die auch der Manuel Pettner springt eigentlich auch so eine hohe Qualität. Und wenn es für ihn wieder schief läuft, ist er vielleicht schon wieder nach Bischofshofen draußen. Also das ist schon, ja, verrückt. Auch wenn wir dann, kommen wir ja nachher noch drauf, gerade die Gesamtstände auch von der Tournee anschauen. Ich glaube, das gab es noch nie. Zumindest soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann.
Woran, also es ist ja viel diskutiert in diesen Tagen, dass die Österreicher absolut überragend sind. Stefan Kraft hat jetzt in dieser Tournee 2 Springen gewonnen, Daniel Tschofenik eines. Und auch ansonsten, wohin man schaut, man sieht überall diese rot-weiß-rote Fahne. Woran machst du denn fest, dass dieses Team aktuell einfach ja schier unbesiegbar wirkt?
Ja, ich glaube, wenn man das wüsste, würden viele eine Lösung finden, dass man die Dominanz angreifen kann. Aber die Österreicher hatten ja schon mal so eine Dominanz vor, lass mich lügen, vielleicht 15 Jahren, wo Thomas Morgenstern, Andi Kofler, wie hießen denn noch alle, Koch, wir fallen jetzt gerade, Morgenstern hatte ich glaube ich schon, also wo schon immer, wo die Tür einfach zu war. Und so ist es ja, jetzt ist es fast noch mal mehr, aber es hat sich ja schon letztes Jahr angedeutet, wo die Österreicher wirklich im Weltcup, in der zweiten Liga, also COC, im FIS Cup, eigentlich alles durchweg dominiert haben. Und das konnten sie jetzt mitnehmen. Woran es liegt, ich weiß es nicht, vielleicht ist auch jetzt so viel Schwung in dem Team, dass gerade alles passt, sind ja auch fast alle so ein bisschen vom Typ ähnlich, so vom Körperlichen habe ich manchmal das Gefühl, was ich jetzt am Fernseher sehe, da ist jetzt nicht ein ganz, ganz großer dabei oder, also ist, das Team ist sehr kompakt und ich glaube, die sind jetzt wirklich in so einem Flow. Der Trainer muss super Arbeit machen, beziehungsweise das, ich denke mal, das ganze Drumherum passt jetzt perfekt und die pushen sich gegenseitig so und ich glaube, das fängt dann schon im Training an, wenn du da die Spitzenreiter hast, du kannst dich einfach orientieren und du siehst, die Messlatte hängt zwar ganz hoch, aber du hast so eine Orientierung und aber wir wissen auch, es kann auch mal schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber aktuell in der Saison, boah, da weiß ich auch nicht, wer die mal im Team überhaupt schlagen soll.
Sie sind auf jeden Fall bedenkliche Zeichen auch Richtung Teamwettkampf bei der WM in Trondheim. Da müssen sich die anderen auf jeden Fall einiges einfallen lassen. Wenn wir jetzt über den heutigen Sieger sprechen, Stefan Kraft, 1,4 Punkte trennen ihn von Jan Hörl. Wenn man sich jetzt so die Ergebnisliste und auch die Springen anschaut, könnte man meinen, der Kraft, die hat es mal wieder vor allem durch seinen hervorragenden Stil an sich gerissen.
Ja, heute haben einige, also nicht nur bei den besten dreien, einige eine gute Platzierung durch einen schlechteren Telemark weggeworfen, muss man fast sagen. Selbst in den K.O.-Duellen sind manche vielleicht rausgeflogen. Wenn der Telemark ein bisschen sauberer gewesen wäre, wären sie weiter gewesen. Innsbruck ist aber auch, glaube ich, sehr schwierig. Also wir müssen auch nur in die Vergangenheit zurückschauen, wie viele da einen Backlund hatten oder auch, wo die Tournee durch einen Sturz entschieden wurde, damals ja für den Freund. Ich denke, heute war es so ganz gut präpariert, was ich am Fernsehen gesehen habe. Es ist nicht so leicht. Und wenn ich auch sehe, wohin die Weiten gehen, also wie weit die Männer da wirklich runterspringen, die springen ja eigentlich wirklich nur ins Leere. Also wirklich auf Weiß, das ist ja nicht mal mehr eine Linie, nichts, wie du es dann doch auf anderen Schanzen noch hast. Das ist ja schon fast auf dem Gerade, wo die springen. Und ja, Respekt der Kraft, aber der hat schon immer gute Haltungsnoten gehabt. Das kann er einfach. Und da hat er heute auch verdient gewonnen, obwohl ich nicht gedacht hätte, nach dem Trainingssprung und nach der Probe, dass er heute wirklich auch mit so einem Vorsprung zum Daniel Schofenig siegt.
Ja, er glaube ich auch nicht so unbedingt, aber er hat dann auch nach dem Springen, wie ich finde, sehr, sehr offen und ehrlich gesagt, dass er, dass das ihn schon irgendwo emotional auch mitnimmt, dass er weiß, hey, da sind meine Freunde, meine Familie sind da, die drücken mir die Daumen und jetzt sich so einen Kindheitstraum zu erfüllen, ja, ist auch für ihn, der ja schon so vieles gewonnen hat, nicht selbstverständlich, muss man sagen.
Er hat ja schon viel gewonnen. Wir haben ja vor der Sendung kurz diskutiert oder besprochen, wie oft hat er denn schon die Vier-Schanzentournee gewonnen? Und ich hätte mich etwas verschätzt, bis du mir gesagt hast, er hat sie erst einmal nur in Anführungsstrichen gewonnen, weil der Stefan Kraft über Jahre lang immer dabei ist. Meistens hat ihn ja Garmisch-Partenkirchen irgendwie das Genick gebrochen und irgendwie habe ich es nach Garmisch-Partenkirchen auch gedacht, weil der Daniel Schofenig da so souverän und so viel Vorsprung rausgeholt hat. Aber Innsbruck liegt mit Stefan Kraft und ich glaube, er profitiert jetzt so von seiner Erfahrung. Er hat sie ja auch schon mal gewonnen, die Tournee. Klar, wenn er sie ein zweites Mal gewinnen würde, wäre es schön. Aber ich denke mal, er ist selber vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt dann doch so weit vorne mitspringen kann, weil es hat sich ja nicht so wirklich angedeutet vor der Tournee.
Ja, was bedeutet das jetzt für das letzte Springen, auch für seine Mitkonkurrenten? Jan Höll hat jetzt bei der Tournee noch kein Springen gewonnen, ist aber immer irgendwie dran, hat jetzt in der Gesamtwertung auch nur 0, was sind's, 6 Punkte Rückstand, Daniel Schofenig nur 1,3 Punkte. Also da heißt es ja einfach zittern bis zum letzten Sprung für alle.
Also es ist wirklich Wahnsinn, weil man kann sagen, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich fast dann schon Innsbruck manchmal so ein bisschen entschieden gehabt, weil einer so dominant war, man gesagt hat, da muss schon ganz schön viel zusammenlaufen beziehungsweise schieflaufen, dass derjenige, der da die Gesamtführung anführt, noch verdrängt werden kann. Aber so eng, das ist ja, also 0,6 Punkte, das ist ja nichts, das sind nicht mal Zentimeter, das ist ein Windpunkt, also das ist wirklich Wahnsinn. Und dann fallen alle drei, also ich möchte nicht wissen, was da in den Köpfen vorgeht. Vielleicht ist es ganz gut für sie, dass es morgen gleich weitergeht. Und ja, vielleicht macht ja der Jan Höll, gewinnt die Gesamttournee ohne einen Sieg. Das wäre natürlich auch lustig, so eng beieinander, weil irgendwo hätte es auch, also egal wer es jetzt gewinnt, irgendwie hätten es alle drei verdient.
Ja, und für ihn ist es ja nochmal ein besonderes Springen, weil er kommt aus Bischofshofen. Das ist seine Heimschanze. Ich kann mir vorstellen, dass das den Druck für ihn ja auch nicht kleiner macht, so gesehen. Da könnte Daniel Schofenig, auch wenn er natürlich jetzt auch im Weltcup in der Führungsposition ist, vielleicht sogar eine etwas bequemere Position haben, auch wenn er natürlich heute gerade gegen Kraft satte 10 Punkte und damit ja auch die Tourneeführung verloren hat.
Ja, da war ich selber überrascht, dass auf einmal, wo ich gesehen habe, dass der Daniel eben die Tourneewertung erstmal abgegeben hat und dass er wirklich den zweiten Sprung ein bisschen ausgelassen hat, wenn man das sagen darf, bei der Weite. Also,
Ja.
das Niveau ist ja brutal hoch. Also, ich möchte auch den Gregor Deschwanden da mal mit noch hervorheben. Den würde ich ja da mit reinrechnen. Den hätte ich eigentlich irgendwie mit am meisten gegönnt, dass er aber noch die Tournee irgendwie an sich reißt. Aber er hat da gerade keine Chancen. Jeden anderen Jahr hätte er vielleicht mit der Vorstellung gewonnen. Weil der lässt sich ja eigentlich auch nichts als Schulden kommen. Klar, der erste Sprung war nicht ganz so perfekt, hat ein bisschen auch einen Wackler in der Landung gehabt, aber eigentlich, also so konstant, wie er auch vorne da mitspringt, man muss echt mal gucken, wo er auch herkommt. Und er hält da wirklich bei den dreien, die jetzt da vorne sind, komplett mit. Und das sind halt immer nur so Kleinigkeiten, wo dann eben mal 4 Punkte fehlen, dort 4 Punkte und ruckzuck sind es halt die 10 Punkte nach dem Wettkampf.
Ja, und jetzt in der Gesamtwertung sind es 23,8 Punkte. Er hat heute im Interview mit dem SRF auch gesagt, ja gut, ich bin zwar aktuell der Beste der Welt sozusagen oder der beste Nicht-Österreicher, aber die Gesamtwertung kann ich streichen. Ich kann jetzt nur noch gucken, dass ich vielleicht mal einen Tagessieg hole in Bischofshofen. Auch wenn es wahrscheinlich für ihn, der ja auch ein sehr, sehr großer Springer ist, sicherlich größer als 1,82 Meter, was jetzt in den TV-Grafiken mal zu sehen war, auch keine ganz einfache Schanze ist.
Ja, aber ich habe eher gedacht, dass sich in Innsbruck schwer tut, wenn ich ehrlich bin, aber dass er da wirklich so runtersegelt und dann doch den Telemark trotzdem noch in sehr guten Qualität hinsetzt und überhaupt so da mithält, hätte ich ihm jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht zugetraut. Ich denke, er hat auch sehr viel Druck, weil er die Heimat dann doch gehofft hat, dass er vielleicht der erste Turniersieger aus der Schweiz ist. Und er hat einfach das Pech, dass die drei da vorne dieses Jahr so dominieren und vor allem auch noch gleich drei Springer. Meistens hast du ja, was die drei leisten, hat dann einer mal so dominiert, die Verschanzung, und dann wären anderen ja vielleicht Zweiter oder Dritter geworden. Kann man sich vielleicht jetzt auch nichts kaufen, aber es ist trotzdem schöner, als jetzt vielleicht dann höchstwahrscheinlich Vierter zu werden, weil 25 Punkte sind schon sehr viel. Auch wenn jetzt man in Bischofshofen immer noch mal was rausholen kann. Man soll niemals nie sagen, wir haben schon alles erlebt bei der Tournee. Aber wenn es jetzt normal zugeht, selbst wenn Bedingungen nicht so gut sind, ich glaube, also einer von den dreien da vorne, die heute da vorne waren, werden es auch machen. Also wird es auch machen.
Ja, also das alles andere wäre eine Riesensensation. Also, dass alle drei auslassen, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Ja, und so ähnlich wie De Schwanden als Schweizer Hoffnung geht es ja dann auch Johann-André Forfang, der heute auch wieder einen ordentlichen Wettkampf abgeliefert hat für Norwegen. Auch er jetzt mit 34,6 Punkten raus aus der Verlosung und aller spätestens jetzt auch aus deutscher Sicht Pius Paschke, der jetzt knappe 40 Punkte Rückstand hat, aber auch der heute mit einem soliden Tagesergebnis, auch wenn er gesagt hat, ja, es fühlt sich halt nicht mehr ganz so leicht und selbstverständlich an wie zu Saisonbeginn. Also er muss mehr an seinen Sprüngen arbeiten. Das ist ja sicherlich auch eine Situation, die du als ehemalige Weltklasse-Skispringerin sehr gut nachvollziehen kannst.
Ja, ich glaube, der Pius war selber überrascht, wie gut seine Saison bis dahin verlief, wie leicht und locker das ihm fiel, was er ja so auch gar nicht kennt, obwohl er jetzt in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr guter Weltcup-Springer war, ein sehr guter Teamspringer und auch natürlich seine Highlights, persönlichen Highlights hatte, aber das, was er bis jetzt geleistet hat, ist Wahnsinn. Und da sind wir mal auch kurz wieder bei der Weltcup-Punktverteilung. Der Pius springt ja jetzt nicht schlecht, wird halt aber mal ein klarer nur Achter und ruckzuck war eigentlich sein Vorsprung, der riesig war, gefühlt im Gesamtweltcup weg. Was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, die Gesamtweltcup-Punkte sind halt in meinen Augen nicht ganz fair, weil sobald du mal Sechster wirst und einer gewinnt zweimal, da verlierst du so viele Punkte und das merkt ja jetzt auch der Pius gerade in der Gesamtwertung. Und er hat sich ja eigentlich noch keinen schlechten Wettkampf geleistet. Also ich finde jetzt Platz 8 ist kein schlechter Wettkampf. Und der zweite war einfach nicht mehr so sauber. Ich habe mich auch sehr gefreut und war auch sehr überrascht, wie er den ersten heute da überhaupt runtergezogen hat und war ja da doch in einer sehr guten Ausgangssituation. Aber wenn er schon selber sagt, es läuft nicht mehr so locker und es muss, denke ich, jetzt wieder viel mehr zusammenpassen als vielleicht noch vor 2 Wochen, dann passiert das halt, dass man mal nur 123,5 Meter springt und man in Anführungsstrichen nur Achter wäre. Vor 2 Jahren, glaube ich, wäre das für ihn das perfekte Ergebnis gewesen bei der Tournee.
Definitiv. Also wenn man sich seine bisherige Karriere so anschaut, dann muss man ja sagen, also überhaupt weiter nach Innsbruck fahren zu dürfen, war in der Vergangenheit schon keine Selbstverständlichkeit. Also die Tournee dann auch quasi zu beenden, so gesehen. Und er ist klar auf Kurs für sich persönlich bestes Tourneeergebnis. Und auch das, finde ich, darf dann in der Betrachtungsweise, egal wie sehr man sich so einen deutschen Tourneesieg nach all den Jahren dann wünscht, nicht zu kurz kommen. Und ich glaube, es jetzt im Nachhinein war es vielleicht auch einfach ein bisschen vermessen, dann vorher von ihm zu erwarten, dass er das Ding jetzt rocken wird. Klar hat er natürlich mit seinen Ergebnissen auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass er diese Hoffnungen geweckt hat. Aber dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das wirklich der Springer, der es dann rausreißen sollte, vielleicht auch für das deutsche Team?
Also ich bin ehrlich, wir hatten, glaube ich, auch davor schon gesprochen. Dieses Jahr war ich wirklich auch nicht so überzeugt, dass es wirklich dieses Jahr ein deutscher Skispringer macht. Ich habe dann vielleicht gedacht, okay, so richtigen Favorit haben wir eigentlich auch nicht, auch wenn der Pius so richtig gut gesprungen ist davor. Als vielleicht letzten Jahre habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Vorteil mal, dass der Druck nicht ganz so groß ist. Aber ich fand, die anderen Jahre hat man schon mehr Hoffnung oder wirklich realistische Hoffnung, dass jemand die Tournee gewinnt, weil eben auch nicht so ein kompaktes Team eben dahinter stand, weil jeder da auch mal so einen Einzelspringen gewonnen hat, aber nicht diese Dominanz in dieser Kompaktheit aus einer Nation kam. Und ich glaube, das ist schon auch sehr, sehr schwierig für die Mitkonkurrenten gerade, dass eine Nation so dominiert und egal wer jetzt das Springen gewinnt, zweiter, dritter, eigentlich kann dann ja trotzdem fast der zweite oder dritte leid tun, weil, wie gesagt, in vielen anderen Kirschantourneen hätte derjenige gewonnen. Und wir wissen selber, dieses Jahr kann man vielleicht super gut springen und gewinnt alles oder springt alle im grunden Boden. Aber es gibt genug Skispringer oder Skispringerinnen, die dann berichten können, wie schwer es dann ist, überhaupt mal wieder in so eine Ausgangssituation zu kommen. Und ich denke, das weiß gerade auch der Daniel und der Jan wissen das bestimmt ganz gut. Vielleicht kommt die Chance nie wieder.
Ja, und einer der Springer, bei dem wir in der Vergangenheit schon größere Hoffnung hatten aus deutscher Sicht, dass das rausreißt, nämlich gerade in der letzten Saison, weil er ja das Auftaktspringen in Oberstdorf auch gewonnen hatte seine Zeit, war Andreas Wellinger, der, ja, ich würde jetzt mal sagen, springerisch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat im Laufe der Tournee, gerade nach dieser herben Enttäuschung in Oberstdorf, wo er seine Hoffnungen ja irgendwie schon begraben musste. Man würde ihm jetzt noch wünschen, dass das auch im Ergebnis noch so ein bisschen sichtbarer wäre als jetzt in Anführungszeichen nur ein 13. Platz.
Ja, ich denke, Garmisch habt ihr ja auch schon bestimmt diskutiert, hat er einfach auch ein bisschen das Pech mit den Windbedingungen gehabt. Ich glaube, die hätten
Ja.
es gut getan, hat er ein bisschen Unterstützung gehabt, weil die Sprünge waren da richtig gut. Da wäre er auch sicher ein paar Plätze weiter vorne gewesen, wenn an dem Tag ein bisschen auch das Glück mitgespielt hätte. Und das hätte ja vielleicht auch im Kopf nochmal ein bisschen was anderes ausgelöst. Es sieht beim Andi einfach nicht so locker aus. Ich kann dir aber auch nicht sagen, woran es liegt. Das ist ja eh sehr schwierig aus einer Fernanalyse im Fernseher zu sagen, weil es
Ja.
sieht ja nicht verkehrt aus. Es sieht ja eigentlich aus wie letztes Jahr. Vielleicht findet das System bloß nicht ganz so zusammen wie letztes Jahr und es sieht einfach irgendwie nicht so locker aus. Aber der Andi hat mir eigentlich gut gefallen zum Saison, also Beginn, zum Auftakt, weil er war ja auch oft weit vorne, auch zweiter Platz, wo ich dachte, Mensch, wenn er das Niveau jetzt schon für die Tournee hat, war der eigentlich schon für mich ein Kandidat. Aber dass er dann doch so in Anführungsstrichen einbricht, was ja trotzdem noch gute Ergebnisse sind, ohne ihn da jetzt schmälern zu wollen. Aber ich habe auch gedacht, dass er es dieses Jahr dann vielleicht packt. Aber irgendwas passt nicht im System oder irgendwas läuft nicht zusammen. Er weiß es bestimmt selber am besten. Ja, schade, aber ich hoffe, er springt ja noch ein paar Jahre und dass er es dann vielleicht dann doch nochmal das eine Jahr schafft, die Tournee zu gewinnen.
Das wäre ihm auf jeden Fall sehr, sehr zu wünschen. Und dann sind wir auch schon beim dritten deutschen Springer, der es das Finale geschafft hat, nämlich Philipp Raimund hat in der Qualifikation schon mit Platz 7 auf sich aufmerksam gemacht, ist dann heute im Probedurchgang sogar Vierter geworden. Und dann hat er selber auch zugegeben, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel von sich selbst irgendwo erwartet. Ist aber vielleicht auch so ein typisches Symptom, wenn du vorher so ein bisschen zu kämpfen hast und dann auf einmal irgendwie so den Schalter umlegst, dass du dann sagst, jetzt habe ich es aber und jetzt greife ich richtig vorne an.
Ja, vielleicht wollte er jetzt zu viel auf einmal oder zu schnell. Und vielleicht, ich glaube, er ist schon sehr zufrieden, wie es gerade läuft, weil Oberstdorf hätte man ja auch sagen können, er wird vielleicht komplett ausgetauscht. Also ich
Ja.
weiß jetzt nicht, oder dass er überhaupt in Oberstdorf starten durfte, das stand vielleicht auch auf der Kippe. Wir hatten ja nach Engelberg ein bisschen länger darüber diskutiert, wer fährt jetzt eigentlich wie, wann, wo. Aber irgendwie in Garmisch ist bei ihm auf einmal der Knopf aufgegangen. Vielleicht hat er sich auch mal den Druck jetzt rausgenommen, wo Oberstdorf erledigt war, oder haben vielleicht irgendeine Kleinigkeit geändert. Da hat er mir ja schon gut gefallen und auch heute, und ich bin selber überrascht gewesen, wie gut er gestern in der Quali war. Und man hat auch heute gerade seinen zweiten Sprung, wo er sich dann wirklich noch vorgekämpft hat. Macht er zwei so Sprünge, dann ist er mal ganz schnell Top 10. Und wenn er dann das Niveau hält, geht es auch mal wieder noch einen Schritt weiter nach vorne. Aber ich glaube, die zwei Wettkämpfe taten ihn extrem gut, um auch einfach für ihn selber die Sicherheit zu haben. Ich kann erstmal weiter in dem Team mitfahren und kriege auf jeden Fall jetzt mal ein paar Wettkämpfe. Ich glaube, hat auch seine WM-Norm dadurch geschafft und das ist beruhigt ja.
Definitiv. Und es tat diesem Team auch gut, denn wenn man ehrlich ist, die Hälfte der DSV-Springer mal wieder im ersten Durchgang schon gescheitert. Ich denke, bei Karl Geiger müssen wir es gar nicht groß thematisieren, weil du hattest ja eingangs schon angedeutet, es gab viele, die den zweiten Durchgang einfach durch schlechte Landungen und Ausfahrten weggeworfen haben. Da gehörte er leider Gottes dazu. Also wenn man sich da seine Noten anschaut, da hat er schon viel verschenkt. Dann auch Felix Hoffmann hat leider sein K.O.-Duell nicht gewonnen und zu guter Letzt auch noch Youngster Adrian Tittel, bei dem sich aktuell, also er qualifiziert sich relativ mühelos weiterhin, aber die Punkte wollen aktuell nicht so ein bisschen vom Laster fallen. Ich glaube, dem kommt diese Pause, die wir nach der Tournee haben, dann gar nicht mal so ungelegen.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist noch ein sehr junger Athlet, wie er überhaupt zu dem Weltcup-Start jetzt gekommen ist, eben durch seine guten Juniorenleistungen. Wenn er vielleicht letztes Jahr nicht bei den Junioren und besten drei gewesen wäre, wäre er vielleicht dieses Jahr gar nicht im Weltcup-Team gewesen. Und klar ist das eine große Chance, aber ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen Last, weil du bist in diesem Weltcup-Zirkus, möchtest natürlich das alles mitnehmen, aber so eine Weltcup-Saison ist halt nochmal was ganz anderes als so ein COC-Springen mit Medienaufkommen, mit Reise. Und ich denke auch, dass für ihn einfach mal gut ist, durchzuatmen. Und er hat ja auch noch Zeit. Also ihn würde ich jetzt da gar nicht irgendwie in den Fokus rücken. Wenn er jetzt sich irgendwie nochmal qualifiziert und auch mal für den zweiten Durchgang, ist das, glaube ich, für ein Erfolgserlebnis. Und ja, einfach die Erfahrung da mitnehmen und hoffentlich dass man ihn nicht eher dadurch verheizt hat, sondern eher, dass er davon profitieren kann für die nächsten Jahre.
Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Er wird sicherlich seine Lehren aus dieser ersten Vierschanzentournee für ihn ziehen. Ist ja sowieso sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein deutscher Skispringer zur Tournee geschickt wird, ohne dass er vorher mal in der nationalen Gruppe war. Also das war, glaube ich, auch ein bisschen Reizüberflutung für ihn jetzt in dieser kurzen Zeit. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass dieser junge Mann da in Zukunft viel draus mitnehmen wird. Wir haben im Verlaufe dieser Vierschanzentournee die Polen vielleicht in einem Nebensatz erwähnt. Ich glaube, Tobi hatte nach Oberstdorf gesagt, also wenn wir jetzt noch das Thema Polen aufmachen, dann sitzen wir am nächsten Tag noch da. Heute aber dürfen wir endlich mal was Positives von Ihnen berichten, denn Paweł Wąsik hat mit einem fünften Platz das beste polnische Saisonergebnis geholt und auch das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Und ja, die gängige Phrase dafür wäre jetzt, glaube ich, Balsam für die Seele für alle polnischen Skisprungfans da draußen.
Vielleicht eher ein Hoffnungsschimmer.
Ein
Ich hoffe,
Hoffnungsschimmer,
dass er
auch
jetzt nicht
schön.
daran gleich zu viel möchte, sondern ich denke jetzt nicht, dass es jetzt in Bischofshofen gleich so weitergeht. Ich würde es ihm gönnen, davon abgesehen. Ich glaube, heute lief alles zusammen bei ihm. Alles perfekt gemacht, weil man muss ja echt großen Respekt haben, dass er es wirklich auch im zweiten Durchgang bestätigt hat. Also ein guter Sprung rutscht ein Jahr mal auch raus, sage ich mal, weil Skispringen können sie ja alle. Wenn da noch Bedingungen und dies und das zusammenpasst, dann ist man auch mal vielleicht mal weiter vorne, aber er hat es ja heute wirklich mit zwei Supersprüngen bestätigt und es hat ja auch nicht viel gefehlt. Es hat ja nicht mal viel gefehlt zu Platz 3. Also wenn man weiß, wo sonst die Polen waren, war das ja heute ein Wimpernschlag für die, dass sie sogar auf dem Podium landen können. Und also großen Respekt und ja, vielleicht kann er jetzt sein Team da ein bisschen mitziehen. Auf jeden Fall, dass er für sich den Weg da weitergeht, dass sie da vielleicht irgendwas das Richtige gefunden haben, weil die anderen waren echt, also ich bin echt ein bisschen auch erschrocken, wie die gerade daherkommen, sage ich mal. Und das jetzt irgendwie böse zu meinen, das tut ja schon wirklich weh, wie die sich da quälen. Und das tut mir auch für den Turnbichler leid, dass er ist ein junger Trainer und die erste Saison hat er es ja super hinbekommen. Da lief ja alles wie am Schnürchen. Aber irgendwas passt da gerade nicht. Und ja, so eine Saison ist lang und wenn es einmal nicht läuft, ist es so schwer, da rauszukommen.
Ja, ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich in Garmisch-Partenkirchen vor Ort war und auch mit vielen polnischen Kollegen sprechen konnte, mal so ein bisschen reingehorcht. Also man merkt schon, dass auch Unruhe im und außerhalb des Teams natürlich ist, aufgrund der ausbleibenden Resultate. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass da eine Trainerdiskussion im Gang ist, aber natürlich, das hat Thürnbichler selber in Innsbruck auch gesagt, es wird gerade alles so ein bisschen hinterfragt, ob man denn da auf dem richtigen Weg ist. Was ich aber in diesem Interview, was er heute gegeben hat bei TVP, bemerkenswert fand, dass er gesagt hat, die Jungs, die kriegen das hin im Training vor allem. Sie zeigen sehr, sehr gute Ansätze im Training, aber wenn es dann in Quali oder im Wettkampf geht, ist man einfach zu sehr verkrampft. Also
Ich
da
meine, ich
stellt sich
kenne
ja
das
dann so ein
selber als
bisschen die Frage,
Skispringerin. Also wenn es
wie
nicht läuft und man möchte unbedingt jetzt im Wettkampf das rüberbringen, ich hatte es auch schon im Training, lief und dann setzt man sich selber so unter Druck und
Ja.
es ist eben nicht Training. Und dann siehst du, wie auf einmal die Konkurrenz wieder darunter scheppert und denkst du bei dir so, oh, jetzt muss auch mein Sprung wirklich zu 100% passen, dass ich eben auch darunter fliege. Die Selbstverständlichkeit ist halt eben nicht da. Und dann geht es vielleicht noch eine Luke tiefer und das kann es dann schon sein, dass der Sprung eben nicht mehr funktioniert oder dass man sich selber auf einmal unter Druck setzt. Ich hatte das auch schon, wo ich wusste, so schlecht springe ich gar nicht die Saison, aber es lief noch nicht zusammen. Und dann wollte man das unbedingt im Wettkampf eben beweisen, zeigen und es hat einfach nicht funktioniert, weil die Selbstverständlichkeit gefehlt hat. Weil man wusste, wenn man jetzt vorne mitspringen möchte oder auch im zweiten Durchgang sein möchte oder eine WM-Norm schaffen möchte, wie auch immer, dann muss dein Sprung zu 100% passen. Da darf aber nichts dazwischen kommen, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, was sehr schwierig ist. Und jetzt sage ich mal, die ganz vorne mitspringen, die haben diese Selbstverständlichkeit, die wissen auch, ach, selbst wenn der Sprung nicht so passt, ich springe trotzdem runter. Und das ist jetzt vielleicht, hoffentlich hat der Pavel vielleicht da ein bisschen auch mal den Druck rausgenommen heute mit dem Ergebnis, vielleicht ein bisschen den Knoten insgesamt gelockert von dem Team. Und ich meine, wir kennen Skispringen, es kann auch wirklich mal innerhalb von ein paar Wochen wieder genau in die andere Richtung ausschlagen. Und vielleicht war das jetzt wirklich dieser Hoffnungsschimmer und dieser positive Schritt in die richtige Richtung, auch vor allem, um den Trainer mal ein bisschen zu entlasten, den Druck rauszunehmen. Ich denke, wenn es nicht läuft, dann kann es jeder auf einmal besser und jeder ist der bessere Skisprungtrainer und jeder hat schon gesagt, es war doch schon vor 2 Jahren zu sehen. Die Polen haben es, denke ich, insgesamt schon über Jahre verpasst, da einfach eine zweite gute Nachwuchsmannschaft herzubringen und irgendwann zu sagen, die springen dann mal in die Bresche. Und das wird auch sehr schwer sein. Aber wir wissen selber in Polen, man weiß es beim Damenskispringen, man weiß es jetzt mittlerweile auch beim Herrenskispringen. Ich glaube, da läuft auch außerhalb vieles nicht richtig oder sind vielleicht auch die Falschen mit irgendwo in Positionen, die vielleicht nicht richtig verstehen, wie Skispringen funktioniert, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, es hat irgendwie so ein bisschen Vibes, was wir in Deutschland erlebt haben, was ich immer gerne als Beispiel nehme, so die Post Reinhard Hess, Wolfgang Steyert, also Gott hab ihn selig, der ja auch vor kurzem leider Gottes verstorben ist, dass man es dann im Schatten von den großen Namen eben, Hanna Wald-Schmidt, Uhrmann und wie sie alle hießen, dass man da es versäumt hat, da andere Leute nachzuziehen und dann in der, ja, in der Phase danach dann so ein kleines Erfolgsloch hatte. Und die Gefahr besteht bei den Polen aktuell definitiv auch, muss man leider Gottes so sagen.
Ich glaube, das hatten die Österreicher ja auch schon. Bloß ich denke, in Österreich springen dann doch mehr Skisprung und der Nachwuchs ist einfach mehr da, um so ein Loch dann doch wieder eher zu schließen als vielleicht in Polen oder vielleicht sogar in Deutschland, wo dann doch nicht ganz so viele Skisprung betreiben, wie es jetzt vielleicht wirklich auch in Österreich ist. Und klar, wenn die Nationalmannschaft oben so gut ist, dass die Tür einfach zu ist, kannst du ja auch nicht sagen, ich tue jetzt zwei raussortieren, dass einfach der Nachwuchs kommt. Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, wenn du so dominant bist, über Jahre weg. Ich sage ja, das hatten die Österreicher auch schon. Dann kam so ein Loch. Wenn du Glück hast, hast du dann Ausnahmetalent gleich, was das Loch schließt und alle anderen mitzieht. Oder du hast extrem viel Nachwuchs, wo du dann mal einfach 4 Jahre noch warten musst, bis der dann kommt. Und wenn jemand so dominant ist, so eine Nation auch wie Österreich, kann man jetzt mal so salopp sagen, da sterben auch ganz viele gute Springer, wovon du nie hören wirst, dass es die mal gab. Und in anderen Nationen werden die jetzt weiter für Schande nehmen und würden da auch unter die Top 10 noch mitspringen.
So grausam kann die Realität im Skispringen manchmal sein. Wir sind jetzt natürlich gespannt, was uns in Bischofshofen erwartet. Wenn uns das Wetter weiterhin treu bleibt, dann können wir uns darauf Winter Wonderland einstellen. Worauf müssen sich denn die Athleten auf dieser Schanze im Speziellen einstellen, Uli?
Ja, ich denke, das ist jetzt eine ganz andere Schanze als Innsbruck. Ist ja auf jeden Fall mit die größte Schanze von der Tournee, wo man eigentlich auch nochmal richtig gute Weiten erzielen kann und Punkte rausspringen kann. Also auf der Schanze ist das möglich. Hat natürlich ist eine Naturschanze, liegt schön im Berg, also hat jetzt nicht diesen typischen Turm, sage ich mal. Ein Riesenschanzentisch, wenn man davor steht. Ich glaube,
Ja.
der ist dreimal so hoch wie einer
Ja.
selbst. Also eigentlich Respekt einflößen, aber ich bin da sehr, sehr gerne gesprungen. Ich glaube, weil der Rest so in den Berg eingelassen wurde. Es hat einfach, war einfach ein Einklang und der Schanzentisch ist da sehr lang und da tendieren viele zu früh zu springen. Und das ist ein bisschen die Krux, sich wirklich von Innsbruck jetzt innerhalb von 2, 3 Sprüngen darauf einzustellen und nicht zu früh abspringen zu wollen. Aber selbst ich habe es geschafft, dort zu spät abzuspringen. Also es ist auch möglich, auch zu spät abzuspringen. Nee, aber jetzt mal so, das wird man auch morgen von den Athleten hören oder übermorgen von den Trainern oder von den Kommentatoren, von den Experten, dass das so ein bisschen der Knackpunkt sein wird, dass da man sehr geduldig sein muss, dass der Schandentisch kommt, was man auf vielen Schanzen eben nicht mehr so hat.
Ja, und wer dann am Ende tatsächlich am geduldigsten ist und gerade von den österreichischen Titelkandidaten, das werden wir dann erleben um 16:30 Uhr morgen am 5. Januar und dann am Dreikönigstag jeweils Qualifikation und Wettkampf wird wieder die österreichische nationale Gruppe am Start sein, die gleichen vier, die sich jetzt auch in Innsbruck versucht haben. Weltcup-Punkte hat von denen keiner geholt in Tirol, vielleicht klappt es ja dann im Salzburger Land.
Genau, und eine Anmerkung hätte ich noch, weil der mir heute sehr positiv aufgefallen ist, der Dom Preuz. Also muss man wirklich sagen,
Oh
man sieht, wie er
ja.
durch die Saison getorkelt ist und hat ja auch den blöden Sturz gehabt. Ich glaube, ein Titi, nee, doch ein Titisee war es, wo er gestürzt ist. Oder war es in Engelberg? Da ist er auf jeden Fall einmal gestürzt irgendwo.
Ja,
So
jetzt komme
blöd.
ich aber selber. Ich
Weil die zwei
könnte.
Schanzen sehen so ähnlich, sage ich mal, aus. Und ich würde fast sagen, es war Titisee.
Ja,
Naja,
ich
und
glaube
jedenfalls,
auch.
aber wie er sich jetzt in Form gesprungen hat, auch heute mit Platz 9, also den will ich mal jetzt nicht so unerwähnt lassen.
Sehr guter Einwurf noch von dir. Und natürlich, weil es dann auch Bestandteil der nächsten Folge sein wird, schauen wir noch auf das Programm, was die Skispringerinnen erwartet. Sie hatten jetzt einen freien Tag, wenn man denn so will, nach der Tunnels-Tour, manche vielleicht sogar zwei, und sind heute nach Villach aufgebrochen, also in ein drittes österreichisches Bundesland, nämlich nach Kärnten. Bist du auch sehr, sehr gerne gesprungen? Ich meine sogar, als wir das erste Mal hier in der Flugshow gesprochen haben, hast du mir gesagt, es ist deine Lieblingsschanze gewesen sogar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, dass ich nie im Weltcup dort springen durfte. Also auf jeden Fall, ich habe immer gehofft, dass wir da mal einen Weltcup springen haben und dann, wo ich aufgehört habe, kam es ja dann. Und dann war es ja sogar auch mal in so ein Tournament mit eingegangen,
Ja.
ich glaube letztes Jahr noch. Also ja, eine sehr, sehr schöne Schanze. Klar, keine große Schanze, werden viele sagen, die gerne Großschanze springen, aber ich habe die geliebt. Aber es ist auch so eine Schanze, die wirklich im Berg, sage ich mal, integriert ist. Das waren, glaube ich, eher so meine Schanzen, die wirklich im Berg integriert waren und nicht so den extra Turm hatten. Also wenn ich jetzt zurückerinnere, auch zur Au ist ja genauso und da bin ich auch sehr gerne
Stimmt,
gesprungen.
ja. Ja, dann bin ich gespannt, was du nach dem Wochenende sagen wirst, weil du Bewegtbilder gesehen hast, denn sie haben so ein bisschen was am Schanzenprofil verändert. Also den Tisch haben sie ein bisschen angepasst und auch am Vorbau haben sie rumgeschraubt, weil das Zertifikat jetzt auch ausgelaufen ist und die Matten ausgetauscht wurden. Ich habe bis dato noch keinen Sprung gesehen, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das dann am Wochenende zeigen wird. Gehst du denn aufgrund der aktuellen Form davon aus, und weil sie letztes Jahr beide Springen dort gewonnen hat, dass Nika Prioz da auch wieder diejenige sein wird, die es da zu schlagen gilt?
Ich denke schon, also bei den Frauen ist es genauso wie jetzt bei Männern, die jetzt vorne drin sind. Ich glaube, die kannst du bei jedem Wettkampf mit vorne auf dem Zettel haben und dann wird es die ein oder andere Überraschung mal geben. Aber ja, auch Katharina Schmid wird da, denke ich, trotzdem wieder gut springen, auch wenn es jetzt nur eine 90-Meter-Schanze ist. Ich denke, Selina Freitag wird da vielleicht mal das Ergebnis machen, wo sie jetzt schon nah dran war. Oder wo es dann einfach mal alles zusammenläuft an dem Tag, ja. Aber ich denke schon, Nika und die Katharina, wie es jetzt aussieht, werden wohl diesen Weltcup unter sich ausmachen.
Wir haben es in der letzten Folge doch einigermaßen ausführlich thematisiert, deswegen würde mich deine Meinung als ehemalige Weltklasse-Skispringerin auch noch interessieren, wie du die Two-Nights-Tour jetzt im Gesamtpaket so quasi wahrgenommen hast. Also einmal auch bezogen darauf, dieser Modus, dass die Hälfte des Feldes die Quali gar nicht übersteht und dann auch über alles, was da sonst so Schlagzeilen gemacht hat, wenn du dich dazu äußern möchtest.
Ja, ist sehr schwierig, weil es auch doch sehr kompakt war, weil ja eben die Männer auch noch parallel laufen. Muss man auch zugeben, das alles überhaupt zu filtern und mitzubekommen, ist schon schwierig, wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag auch vorm Fernseher verbringen möchte oder kann. Ist ja auch immer eine Kann-Sache. Und ja, ich denke, die Vier-Schanzentournee würde den Frauen schon gut tun, aber vielleicht dann doch ein bisschen versetzter, dass sie auch wirklich gesehen werden, weil so lief es für mich zumindest gefühlt dann doch sehr nebenher, weil doch die Vier-Schanzentournee der Männer alles überragt, wenn man wirklich ehrlich ist. Und es war dann sehr schnell, sehr kompakt. Und ja, das mit dem Feld, natürlich als Athletin absoluter Worst Case, muss man wirklich sagen, wenn man so schnell dann schon rausfliegt und eigentlich gar nicht mehr am Wettkampf teilnehmen kann. Aber da haben wir uns ja auch schon mal lange drüber unterhalten. Ich glaube, das wird leider die Zukunft des Sports sein, auch bei den Männern, dass die Teilnehmerfelder gekürzt werden. Weil sich manche sagen, wegen Fernsehzeiten oder weil so viele Sportarten mitkonkurrieren. Und manche vielleicht denken, dass es attraktiver ist. Ich bin jetzt keine Befürworterin dafür, aber ich glaube, das wird wohl so der Weg sein, sonst würden sie es auch nicht so testen schon.
Wie stehst du denn dazu, dass der DSV, also wenn es nach dem DSV geht, quasi das Konzept umgesetzt wird, was dein ehemaliger Trainer Andy Bauer ja quasi angeregt hat, dass man die Frauenwettkämpfe am Qualifikationstag der Männer austrägt? Ist das für dich versetzt genug oder würdest du dir da noch eine andere Lösung wünschen?
Das ist jetzt schwierig. Ich denke, das ist auf jeden Fall die bessere Variante, weil man sagt, die Männer haben dann auch wirklich nur den einen Sprung oder haben vielleicht vorher Training. Das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, Training, Qualifikation. Was wir auch schon gesagt haben, die Tage sind eben lang für alle, ne? Und wenn dann noch vielleicht Bedingungen nicht so mitspielen, wie man sich das erhofft, wie jetzt auch das in Engelberg war, da hat man es ja gut gesehen. Man braucht ja auch die ganzen Mithelfer und die kann man sich eben nicht schnitzen. Und man hat ja eher das Gefühl, es wird ja immer weniger, dass man überhaupt solche Wettkämpfe überhaupt auf die Beine stellen kann. Aber klar wäre es ein Ansatz, das muss man halt dann genau überdenken, dass man auch jedem gerecht wird, dass eben nicht sowas wie in Engelberg passiert.
Ja, also meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, wenn es nicht bei der, wenn es die Vier-Schanzentournee-Organisatoren nicht hinbekommen mit ihrer Manpower und auch der Marketingmaschinerie, die dahinter steckt, dann wird es eh schwierig. Also wenn, dann geht es sowieso nur an diesen Orten. Und aber auch klar ist auch, bevor es das Flutlicht in Innsbruck nicht gibt, wird es sowieso nicht in die Tat umgesetzt werden können, auch, also rein logistisch her.
Ja, wenn man sieht, wie viele Regelungen und Vorschriften eigentlich auch, ich muss sagen, selbst mein kleiner Heimatverein hat, der jetzt eine 7-Meter-Schanze umbauen muss, weil der Hang 4 Meter breit sein soll laut Zertifikat, wo ich gar nicht den Sinn dahinter sehe. Und die dürfen immer noch ohne Flutlicht das Ganze absolvieren. Und das ist schon sehr schade. Ich meine, heute lief alles gut. Innsbruck, muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern, dass es mal so reibungslos lief und auch gerade die letzten 4, 5 Springer so runterkamen, weil das sah die anderen ja auch anders aus. oder die Springer eigentlich nur noch runtergejagt worden sind, weil es eben dunkel wird. Und ja, aber jeder andere Veranstalter wäre, glaube ich, schon raus aus dem Rennen. Aber das ist nun mal die Flèche-Wallonne-Tournee. Aber ich hoffe, dass da Innsbruck irgendwann nachrüstet, egal für welchen Wettkampf es dann auch ist.
Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, schönes Schlusswort von dir dazu. Für euch da draußen noch die Zeiten beim Frauenweltcup in Villach. Das ist einmal morgen am Sonntag, wenn ich mich jetzt mit den Wochentagen nicht vertue, 10 Uhr und 11:15 Uhr Qualifikation und Wettkampf und dann am Dreikönigstag, also dann Montag, 13 Uhr und 14:20 Uhr. Und allerspätestens am Tag darauf, am Dienstag, hören wir uns dann hier in der Flugshow wieder. Deswegen darf ich mich für heute bei dir bedanken, liebe Uli, dass du diese Sendung mit mir bestritten hast.
Sehr gerne, hat mir wieder wie immer viel Spaß gemacht und dann noch auf eine spannende Tournee und natürlich auch auf ein spannendes Weltcup-Wochenende in Villach.
Perfekt, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß mit den Springen da draußen und bis zum nächsten Mal gilt, fliegt, soweit es geht.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga läuft wieder und da ist es nicht so, dass irgendwie das eine Spiel hier und das andere Spiel da läuft und man etliche Abos braucht, sondern eins reicht. Bei Magenta Sport bekommt ihr alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Es gibt an jedem Spieltag eine Konferenz. Es läuft außerdem noch einiges Hochqualitatives an Eishockey und Basketball. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das wird extrem teuer, nö, wird's nicht. Ab monatlich 9,95 im Jahresabo habt ihr die dritte Liga und noch vieles mehr sicher. Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.